Ich möchte dann heute Abend Offenbarung 2 lesen, das nächste Sendschreiben. Zunächst einmal von Vers 8 bis 11. Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie sind eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode. Wir haben gestern Abend versucht, eine kleine Einleitung in die Offenbarung zu machen und auch in die Sendschreiben. Und wir haben festgestellt, dass es also 7 Sendschreiben gibt in Offenbarung 2 und 3. Und ich habe gestern versäumt zu sagen, dass die Zahl 7, das wissen die meisten, die Zahl der Vollkommenheit ist oder die Zahl, dass etwas abgeschlossen ist. Wir haben also hier 7 Gemeinden in Kleinasien, die angeschrieben werden, und diese 7 Gemeindebriefe, die sollen einmal zu unseren Herzen reden, die sollen uns zeigen, wie wir stehen, aber sie bilden gleichzeitig prophetisch ein Stückchen Kirchengeschichte. Diese 7 Gemeinden, von Ephesus angefangen bis hin nach Laodicea, zeigen uns 7 verschiedene Perioden von Kirchengeschichte. Und die erste Periode haben wir gestern kurz besprochen. Das war die Zeit der Apostel, vielleicht die ersten 100 Jahre, wo die Gemeinden noch recht gut da standen, aber wo eine große Gefahr da war, und da haben wir viel drüber nachgedacht und ich hoffe auch gebetet, dass die erste Liebe verlassen war. Es waren noch keine Irrlehre eingedrungen, Versuche waren natürlich da, aber die Gemeinde stand klar da, sie hat das Böse abgewiesen, aber etwas war faul und das war so verheerend, dass der Jesus ganz starke Worte gebraucht und sagt: Gedenke, wovon du gefallen bist. Und wir haben daran gedacht, dass wir also in der ersten Gemeinde in Ephesus den Anfang vom Ende haben. Wenn einmal die erste Liebe verlassen worden ist, wenn man davon gefallen ist, dann geht alles schief und dann endet man letzten Endes in Laodicea, wo man ausgespien wird aus dem Munde des Herrn. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt und möge der Herr schenken, dass wir uns alle dazu Umkehr treiben lassen. Dann haben wir auch daran gedacht, was Ephesus übersetzt hieß. Vielleicht darf ich auch mal ein paar Fragen stellen. Erich, hast du das zufällig gemerkt? Ephesus, wie hieß das auf Deutsch? Ist ja ein griechisches Wort. Bitte? Ja, noch etwas anders. Kann man auch sagen. Geliebt oder begehrt, ganz genau. Und wir wussten von der Gemeinde in Ephesus, dass sie in einem guten Zustand war. Ihre Entstehungsgeschichte hatten wir in Apostelgeschichte 19. Paulus hatte dort gearbeitet, 2 Jahre lang sie unterrichtet und dann haben sie alle ihre abergläubigen Bücher verbrannt. Und dann sind sie dem Herrn gefolgt. Jetzt kommt das zweite Sendschreiben. Und das zweite Sendschreiben ist an Smyrna gerichtet. Vielleicht könnt ihr euch das merken, die ihr ein wenig in der Bibel arbeitet. Smyrna, das Wort Smyrna hat etwas zu tun mit Myrrhe. Das Wort steckt da drin und heißt Bitterkeit. Ephesus also geliebt, begehrt. Smyrna, Bitterkeit. Und Myrrhe, vielleicht kennt ihr das, ist ein Gewürz, ein Harz. Wenn man das zerstößt und zerreibt, dann strömt es einen wertvollen, aber auch einen bitteren Geruch aus. Und das ist typisch für das Sendschreiben an Smyrna. Bitterkeit. Smyrna war damals eine sehr bekannte Stadt. Sie galt als Zierde Kleinasiens. Sie war eine besonders schöne Stadt und sie war eine sehr reiche Hafenstadt. Aber sie war auch noch bekannt durch eine andere Tatsache. Sie gehörten ja zum großen Römischen Reich und verschiedene Städte in Kleinasien hatten einen Wettbewerb veranstaltet, wer von ihnen der Göttin Rom oder dem Kaiser in Rom einen Tempel bauen durfte. Und da hatten sich viele Städte hatten sich gemeldet und hatten mitgemacht und in diesem Wettstreit hatte die Stadt Smyrna gewonnen. Und dann hatte man in Smyrna also einen Tempel gebaut, wo der Kaiser verehrt wurde, wo alle Menschen, die dort wohnten, verpflichtet waren, einmal im Jahr dem Kaiser zu opfern. Und sie mussten dann aussprechen, der Kaiser oder heil dem Kaiser, er ist unser Retter. Das bestand darin, dass man etwas räucherte und ein Gebet sprach und dann bekam man eine Quittung, ich sah ihn opfern und dann konnte man ansonsten im ganzen Jahr machen, was man wollte. Man konnte auch anderen Göttern dienen, nur man musste einmal im Jahr zeigen, dass man zu Rom stand. Und das war von Rom, von dem Kaiser, ganz gut durchdacht. Man hatte ein Riesenreich und die Möglichkeit war ja da, dass sich irgendwo Menschen aufmachten, rebellierten. Und so brauchte man etwas, was alle vereinte und zusammenhielt. Und das Römische Reich war damals sehr stark, man lebte dort sehr gut, es gab eine gerechte Rechtsprechung, man war eigentlich stolz, zu diesem Reich zu gehören. Und eins verband sie alle, sie hatten alle einen Gott, dem sie einmal im Jahr dienten, und das war Rom. Ihr könnt euch vorstellen, was das für diese kleine Versammlung, Gemeinde in Smyrna bedeutete. Das bedeutete entweder, wir verleugnen unseren Herrn, gehen einmal im Jahr opfern und haben unsere Ruhe, oder aber wir weigern uns und dann werden furchtbare Schwierigkeiten auf uns zukommen. Und so war es. Dann war Smyrna noch bekannt dafür, dass dort eine ziemlich starke Bevölkerungsgruppe war, die aus Juden bestand. Und diese Juden waren fanatische Hasser der Christen. Und die waren es auch, die dafür sorgten, dass der Bischof der damaligen Gemeinde von Smyrna war, Polycarp, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, man sagt von ihm, dass er noch ein Schüler des Johannes war, dass dieser Mann ermordet wurde. Ich werde nachher noch davon erzählen. Und da nimmt der Text auch Bezug drauf von der Synagoge des Satans. Und diese Juden, die waren diejenigen, die also die Römer aufstachelten, doch die Christen zu verfolgen. Und so kam es dann auch, dass in dieser Zeit dann diese Christen ganz furchtbar und schlimm verfolgt wurden. Sie wurden den Tieren vorgeworfen, sie wurden gequält. Manche gaben es auf und traten über zu den anderen Religionen, aber andere blieben treu und standhaft und besiegelten ihre Treue dann auch mit dem Tod. Und seht mal, deswegen stellt sich der Jesus hier ganz anders vor wie in Ephesus. In Ephesus, da stellt er sich vor als der, der unter den sieben Leuchtern wandelt, als der Richter, der die Sterne in seiner Rechten hält und inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Aber hier in Smyrna, der sagt etwas ganz anderes und das ist wunderschön. Da stellt er sich vor, dieses sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Und ich denke, das ist tröstlich für alle, die in Verfolgung stehen, die Not haben, die leiden. Der Jesus stellt sich vor als der, der der Erste und der Letzte ist. Und ich denke, das war für die Christen in Smyrna eine große Ermunterung. Also nicht der Kaiser ist derjenige, der über allem steht, sondern der Jesus, er nennt sich der Erste und der Letzte. Wie wird das die Christen in Smyrna ermuntert zu haben, dass ihre Herzen gelenkt wurden auf den einen, der größer ist als alle anderen, ihr Herr Jesus Christus. Und wenn es auch so schien, als würde der Kaiser in Rom die Macht haben über alles, da war einer, der stand noch darüber. Er war der Erste und der Letzte. Und das Zweite, der starb und lebendig wurde. Und da stellt sich der Jesus vor als einer, der von dieser Welt auch verworfen wurde, der an ein Kreuz geschlagen wurde, den man nicht haben wollte auf dieser Welt, gegen den alle waren, der sterben musste, aber wieder lebendig wurde. Und da wurden die treuen Leute in Smyrna erinnert an ihren Herrn, der dieselben Leiden durchmachte wie sie auch. Welch eine Ermunterung für sie zu wissen, in dieser Verfolgung, in dieser Not, wir haben einen Herrn, der ist noch einen viel schwereren Weg gegangen auf dieser Erde wie wir. Und dann sagte er zu denen, erzählt nicht auf, was die tun, erzählt nicht ihre Werke auf und ihr Ausharren, ihre Arbeit und Mühe. Nein, er sagt von ihnen, ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Oh, er hat das nicht vergessen. Er sieht das ganz genau, er kennt es. Wir haben einen wunderbaren Vers in den Psalmen, wo deutlich wird, dass der Jesus alle unsere Not, alle unsere Drangsal, unsere Verfolgung kennt. Im Psalm 56, Vers 8 in der Elberfelder Bibel, in der Lutherbibel und vielleicht Vers 9, da sagt der David, als er von den Philistern gefangen wurde zu Gath, mein Umherirren zählst du. Lege in deinen Schlauch meine Tränen. Sind sie nicht in deinem Buche? Da sagt uns der David, dass also der Jesus unser Umherirren, unser Fliehen, unsere Verfolgung kennt. Und dass er sogar unsere Tränen in seinen Schlauch legt. Das ist natürlich eine Bildersprache. Aber er hat unsere Tränen gezählt. Er kennt sie alle. Er kann mitfühlen. Er weiß um deine Not. Lieber Bruder und liebe Schwester, die du auch vielleicht in solch einer Bedrängnis bist aus verschiedenen Umständen. Da ist einer, der dich versteht, wenn auch vielleicht viele da sind, die dich nicht verstehen können. Sind sie nicht in deinem Buche? Und wunderbar, dass wir das wissen dürfen, dass einer da ist, der uns kennt und der uns völlig versteht. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Und ich denke, das dürfen wir in einem anderen Sinne auch noch sagen. Er weiß nicht nur um unsere Not, sondern er kennt dieselbe Not, denn er ist denselben Weg auf dieser Erde gegangen. Oh, er weiß, was es bedeutet, Drangsal zu haben. Er weiß, was es bedeutet, verfolgt zu werden. Oh, es gibt kein Leid in dieser Welt, was der Jesus nicht an seinem eigenen Leibe verspürt hätte. Er kennt unsere Drangsal und er kennt auch unsere Armut. Und da denken wir an ihn, der in einer Krippe geboren wurde. Und von dem wir in Lukas 9 lesen, dass er sagt, denen, die ihm nachfolgen wollen, die Vögel des Himmels haben Nester, wo sie ihre Jungen hinlegen. Und die Füchse haben Höhlen für ihre Jungen, aber des Menschensohn, er hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er war bettelarm. Und wenn hier einer unter uns ist, der auch arm ist, der nicht hat, der vielleicht nicht weiß, wovon er morgen leben soll, und dann wisse, dass einer hier auf dieser Erde war, der dich kennt, der deine Not kennt, aber auch deine Not aus eigener Erfahrung kennt. Wer ist so arm gewesen wie unser Jesus? Oh, und wenn alle anderen abends nach Hause gingen, da lesen wir von dem Herrn, er ging auf den Ölberg, um dort zu übernachten. Nein, er hatte kein Haus, wo man ihn aufnahm. In Bethanien, da waren ihm die Türen geöffnet ab und zu, aber ansonsten, da schlief er irgendwo draußen. Und dann starb er nicht auf einem Bett, sondern auf einem Kreuz. Er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Und wir lesen im 2. Korintherbrief, er, der reich war, ist um unseretwillen arm geworden, auf dass wir durch seine Armut reich würden. Er kennt unsere Drangsal und er kennt unsere Armut. Und dann sagt er, du aber bist reich. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Der Apostel Paulus sagt einmal von sich in 2. Korinther 6, Vers 10, dass sie, die Apostel, arm sind, aber viele reich machen. Dass sie solche sind, die nichts haben und doch alles besitzen. Und das konnte der Jesus hier von Smyrna sagen. Drangsal, Verfolgung, Armut, aber du bist reich. Warum reich? Und wenn sie äußerlich nichts mehr hatten, dann hatten sie einen, den sie liebten und den sie verehrten, dem ihr ganzes Herz gehörte. Und das war der Jesus. Und ich denke, da könnt ihr Geschwister aus Russland uns vielleicht mehr von erzählen, als wie ich euch hier sagen kann. Dass man in der größten Not, in der Verfolgung, in der Armut, im Gefängnis unendlich reich sein kann. Warum? Weil man den Herrn hat und sich an ihm freut. Und ich denke, wenn der Jesus uns heute Abend hier sieht, was kann er da von uns sagen? Könnte er zu uns auch sagen, ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du aber bist reich? Oder müsste er vielleicht von uns sagen, ich kenne deinen Reichtum, du aber bist entsetzlich arm? Und ist das nicht so vielleicht bei uns, die wir hier im Westen wohnen, dass wir vieles haben und das Eigentliche verloren haben? Oh, vielleicht denken wir an solche Zeiten zurück, wo es uns ganz dreckig ging, aber wo wir innerlich voller Freude und voller Jubel waren, weil unsere ganze Freude am Herrn war. Er der Gegenstand unserer Freude war. Und den konnte der Jesus hier sagen, du aber bist reich. Ich machte vor einigen Wochen einen Besuch. Ich bekam eine Einladung von einem Bruder, den ich bis dahin nicht kannte. Ich wusste nur, dass er viel Geld hat. Und machte mich mit den entsprechenden Gefühlen auf den Weg und suchte sein Haus. Und da kam ich dann in ein schlossähnliches Gebäude mit einem großen Park vor. Nun, ich wusste, dass dieser Mann gläubig war und er ist so etwa um die 80 rum, aber noch sehr geistig rege. Und er lädt mich ein in sein Studierzimmer, alles voll Bücher, wertvolle Möbel und ich wusste gar nicht so recht, wie ich mich benehmen sollte da. Und dann erzählt er mir aus seinem Leben, wie er als junger Soldat in bitterer Armut unter furchtbar traurigen Umständen zum Herrn gefunden hat. Und wie er dort irgendwo in der Fremde die Bibel aufgeschlagen hat und dann seine Bekehrung erlebt hat. Und dann sagte er mir, fast mit Tränen in den Augen, das war die schönste Zeit meines Lebens. Da habe ich meine ganze Freude am Herrn gehabt. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe beten können. Dann bin ich nachts rausgelaufen und habe geschrien und gedankt und manchmal auch geweint vor Freude. Oder sagte er, es dauerte so etwa 2-3 Jahre lang. Da gehört mein Herz ganz dem Herrn. Da war ich reich in Gott. Und dann erzählte er mir weiter, wie es dann gegangen ist. Da kam er dann aus dem Krieg. Und dann wurde er Vertreter hier in Deutschland, in Berlin. Und dann wurde er Generalvertreter für DuPont. Das ist ein riesenamerikanischer Konzern, Chemiekonzern, die Stoffe herstellen, synthetische Stoffe. Und er bekam plötzlich unendlich viel Geld. Und doch sagte er, in all diesem Wohlstand, er wurde Millionär, in all diesem Wohlstand, da sehnte er sich nur immer zurück nach diesen 2-3 Jahren dort als Soldat, wo er seine ganze Freude am Herrn hatte, wo er in der Zeit der ersten Liebe stand. Und er sagte mir dann, alles, was ich später in meinem Leben erlebte, alles, was ich bekam, er hat mit vielen großen Menschen sprechen können. Im Grunde habe ich immer nur bis heute, sagte er, eine Sehnsucht, dass Gott mir noch einmal diese Zeit schenken möchte, wo ich so bettelarm war äußerlich, wo es mir so dreckig ging, aber wo meine ganze Freude am Herrn war und er der Gegenstand meiner Freude war. Und er sagte, mein ganzes Leben ist eigentlich jetzt nur noch eine Sehnsucht nach diesen vergangenen Jahren, damals. Der ganze Reichtum, den du hier siehst, sagt er mir, er bedeutet mir nichts. Und wie würde ich den gerne tauschen gegen diese Zeit, wo mein Herz mit dem Herrn erfüllt war? Oder hätte ich auch zu ihm sagen können, ich kenne deinen Reichtum, aber du bist arm. Und dann sagt der Jesus, und ich kenne die Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Und hier haben wir wieder einen ganz wichtigen Vers. Da sagt der Jesus, ich kenne diese Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden, aber die sind es gar nicht, sondern eine Synagoge Satans. Ich glaube, hier haben wir eine ganz wichtige Wahrheit. Wer waren die Synagoge des Satans? Das war damals, so nannten sie sich, die Synagoge des Herrn. Das war das Haus, wo dann die Schriftgelehrten aus der Bibel vorlasen, aus den verschiedenen Rollen, wo die Menschen zusammenkamen, gottesfürchtig, um ein Wort Gottes mitzunehmen in ihre Umgebung. Aber dann kam der Jesus, der in der Synagoge sprach, und dann wissen wir alle, dass die Leute dort, die Schriftgelehrten, auch die Juden, sich innerlich verstockt haben, verbittert haben gegen den Herrn, und dass sie nicht bereit waren zu gehorchen, und dann hat man den Herrn Jesus hinausgeworfen, ans Kreuz geschlagen. Man wollte ihn nicht, man wollte nicht, dass er über sie herrscht. Und dann haben die Apostel gepredigt, sie gingen wieder in die Synagoge. Und im Johannesevangelium, da lesen wir nicht mehr Synagoge des Herrn, sondern Herr Jesus, er sagt Synagoge der Juden. Und da ging dann Paulus hinein, ging Petrus hinein, Johannes hinein. Und wir wissen, wie die Juden von dem Wort Gottes durchbohrt wurden, aber sie nicht bereit waren, gehorsam zu sein. Und dann hat man diese Menschen, diese Männer Gottes auch verfolgt, Jakobus hatte man getötet, die anderen wurden verfolgt. Und so wurde dann aus der Synagoge des Herrn eine Synagoge der Juden und aus der Synagoge der Juden wurde dann eine Synagoge des Satans. Und seht mal, wo es mir drauf ankommt. In dem Moment, wo Gott zu uns redet und von uns ganz klar etwas erwartet, wo er den Finger legt auf eine Sache, wo er von uns Gehorsam fordert und wir sind nicht bereit zu hören, dann wird aus der Synagoge oder Versammlung des Herrn vielleicht eine Synagoge oder Versammlung von Menschen und vielleicht später sogar noch eine Versammlung, die unter der Herrschaft eines anderen steht. So ist es mit unserem persönlichen Leben, aber auch mit unserem Gemeindeleben. Und deswegen ist das so unendlich wichtig und ernst, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Wenn Herr Jesus von uns heute oder gestern etwas ganz klar erwartet und wir gehorchen nicht, wir hören die Stimme, aber wir sind nicht bereit zu gehorchen, dann kann dasselbe mit uns geschehen, wie mit den Juden, dass uns Licht verloren geht, die Möglichkeit verloren geht, ein Segen zu sein, hier auf dieser Erde. So war es mit den Juden und so wird es auch mit uns sein, wenn wir dem Wort Gottes nicht gehorchen. Deswegen ist der Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber so sehr, sehr wichtig. Wir haben gestern Abend in der Jugend manche Fragen besprochen und wie wichtig ist das, dass ihr das lernt. Wenn Gottes Wort etwas klar macht, egal in welchem Bereich, dass wir sagen, Herr Jesus, auch wenn es mir schwer fällt, aber ich möchte dir gehorsam sein, damit ich im Glauben weiterkomme und damit ich nicht zu denen gehöre, zu denen du nicht mehr reden kannst. Synagoge des Satans. Und er sagt hier, fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, Der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf dass ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage. Und der Jesus, er sagt ihnen ganz klar, ihr werdet Drangsal haben, und der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Konnte der Teufel tun, was er wollte? Oh nein, hier lesen wir, 10 Tage lang darf er euch prüfen. 10 Tage lang, eine ganz abgesteckte Zeit, hat der Teufel die Möglichkeit, euch auf die Probe zu stellen. Und er soll sehen, wie es mit eurem Glauben aussieht. Ich weiß es. Ich kenne euch. Aber er soll es auch wissen und ihr sollt es wissen. So kann es gut sein, dass Gott uns in solche Zeiten hineinstellt, uns praktisch für eine Zeit lang nicht gerade dem Teufel übergibt, aber den Teufel an die lange Leine nimmt und er einen Spielraum hat und vielleicht uns ganz ernst und scharf prüfen kann. Und möge es dann auch so sein, wie hier bei Smyrna, dass wir ihn verherrlichen. Dass wir dann treu sind. Dass wir diese Probe bestehen. Wir kennen das aus dem Leben Hiobs. Oh, der Satan hatte Zugang zum Thron Gottes und sagt, ja, es ist doch kein Wunder, dass Hiob Gott fürchtet, denn du hast ihn eingezäunt, du hast ihn gesegnet und so weiter. Aber, warte mal ab, wenn es dir mal dreckig geht, dann wird er sich offen von dir lossagen. Und dann sagt Gott zu dem Teufel, gut, abgemacht, du hast die Möglichkeit, jetzt sein Leben anzutasten, seinen Leib anzutasten, seine Familie anzutasten, seinen Reichtum anzutasten, nur schone seines Lebens. Bitte, versuch es. Und dann kennen wir alle diese unheimlich ergreifende Geschichte, wie dann Unwetter kommen, wie die Tiere sterben, wie die Söhne sterben, wie der Hiob an einem Tag bettelarm wird. Und doch lesen wir da am Ende, dass Hiob beten kann, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen und er sündigte nicht mit seinen Lippen. Oh, wie wird Gott sich gefreut haben, dass einer auf der Erde war, den der Teufel versucht hat mit allen Mitteln und aus dessen Mund, wo er ganz alleine dort sitzt auf den Scherbehaufen, nur ein Lobpreis an eine Betung aus dem Herzen kommt. Oh, wie wunderbar, wenn wir die Probe bestehen und Gott dadurch verherrlicht wird. Und so sagt er hier den Christen von Smyrna, ihr werdet Drangsal haben. Der Teufel wird euch, einige von euch ins Gefängnis werfen, aber wie wunderbar für diese Christen in Smyrna. 10 Tage lang. Das heißt, der Teufel darf nicht weiter, wie ich ihm erlaube. Und wenn einer von euch in solch einer Drangsal ist, in einer Not ist, seelischer Art oder vielleicht auch materieller Art, dann darfst du auch wissen, dass der Herr diese Probe abgesteckt hat. Und dass sie irgendwo eine Grenze hat. Und möge der Jesus schenken, dass du und ich in dieser Prüfungszeit ihn verherrlichen. Zu Petrus sagt einmal der Jesus, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Das heißt, Satan ist wieder vor Gott getreten, hat gesagt, gib mir doch mal hier die Jünger, dass ich sie mal sichte wie den Weizen, dass ich sie mal hochschleudere. Wollen wir mal gucken, was an Saat, an Korn, an Echtem übrig bleibt oder ob alles Spreu ist. Dann sagt der Jesus, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und so wissen wir, dass in allen Umständen, in allen Prüfungen einer da ist, der uns kennt und der auch für uns betet, dass wir diese 10 Tage, diese Zeit der Prüfung bestehen. Sei getreu bis zum Tode und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Der Bischof Polycarp, der damals dieser Gemeinde in Smyrna vorstand, er wurde sehr alt. Er war etwa um die 100 Jahre alt. Er kannte noch den Johannes, der von dem Herrn Jesus gelernt hatte und hatte zu seinen Füßen gesessen. Er war bekannt als ein treuer Hirte dieser Gemeinde. Aber die Juden, die hatten die Bevölkerung von Smyrna aufgehetzt, dass sie sich gegen diesen Mann stellten. Und so war es dann eines Tages so weit, dass die Bevölkerung einen Aufruhr machte und dann suchte man diesen Bischof Polycarp, ihn zu greifen und ihn zu verurteilen. Und da waren die Leute unterwegs und die Geschwister dort in Smyrna, sie hatten dafür gesorgt, dass der Polycarp irgendwo in einem Haus versteckt wurde. Er selbst wollte das gar nicht, er war schon so alt, er wollte nicht mehr fliehen. Aber die treuen Gläubigen, sie hatten ihn irgendwo versteckt. Und dann waren die Juden und die Häscher unterwegs und durch Folterung haben sie dann die Wärter dort erpresst, zu verraten, wo er steckt, und dann sahen sie ihn tatsächlich dort in einem Zimmer, er lag auf den Knien. Und dieser Mann, als man die Tür aufbrach, er befahl dann seinen Freunden, man möchte ihnen doch noch erstmal zu essen geben, laut dem Gebot des Herrn Jesu, dass man seinen Feinden so begegnen soll. Und dann erbat er sich noch eine Stunde, dass er noch einmal eine Stunde lang auf den Knien beten könnte. Und dann ging er noch einmal auf die Knie, und aus der einen Stunde wurden 2 Stunden, wo er noch einmal dem Herrn sein Herz ausschüttete und seine ganze Gemeinde, die ganzen Geschwister, dem Herrn vorlegte. Und dann nahm man ihn, diesen Greis von etwa 100 Jahren, und setzte ihn auf ein Pferd. Und die ihn führten, hatten ein wenig Mitleid mit ihm und sagten, sage doch Christus ab und lebe. Warum willst du in deinem Alter noch solche Beschwerden haben? Aber der Polycarp, er blieb standhaft. Nein, sagte er, ich werde ihm die Treue halten. Darüber waren diese Leute so ärgerlich, dass sie ihn von dem Pferd gestoßen haben. Und dann hat er sich da an dem Bein verletzt und dann wurde er mitgeschleppt zu dem Richter. Und da war die ganze Volksmenge von Smyrna versammelt und forderte seinen Tod. Und der Richter, der auch Mitleid hatte mit diesem alten Mann, der da vor ihm stand, der sagte zu ihm, Polycarp, du bist doch schon so alt. Sprich doch einfach weg mit den Gottlosen. Denn so wurden die Christen genannt. Man nannte sie Gottlose oder Atheisten, weil sie keine sichtbaren Götter hatten, die sie anbeteten. Sprich nur einfach nieder mit den Gottlosen und du bist frei. Und dann guckte er nur nach draußen, wo die ganze Volksmenge stand. Und dann faltete er seine Hände und betete nach dem Herrn und sagte, Herr, nimm du weg die Gottlosen. Und darüber wurde der Richter, der Statthalter, sehr zornig. Er sagte, Polycarp, fluche Christus und du bist frei. Und dann sagt der Polycarp, und das ist ein wunderbares Wort, 86 Jahre diene ich meinem Herrn und niemals hat er mit mir in dieser Zeit etwas Schlechtes zugefügt, sondern nur lauter Segen. Sollte ich dem, der für mich gestorben ist, der mich so geliebt hat, sollte ich dem die Treue kündigen? Darüber wurde der Statthalter so zornig und sagte, Polycarp, denke daran, wir haben Tiere, wir werden dich den Tieren vorwerfen. Oh, sagt er, ich habe keine Angst davor. Dann werden wir dich mit Feuer zähmen. Da sagt Polycarp, du kennst nur das Feuer, das hier auf der Erde brennt und dann verlischt. Und du denkst nicht daran, dass ein ewiges Feuer in der Hölle gibt, in dem ewigen Verderben. Und dann gab der Statthalter auf und dann ließ man einen Herold ausrufen dreimal, Polycarp hat bekannt, dass er Christ ist. Polycarp hat bekannt, dass er Christ ist. Und dann schrie die ganze Volksmenge aufgepeitscht durch die Juden auf. Und dann holte man von allen Ecken Brandscheite und Baumstämme. Und dann zündete man ein Feuer an. Und dann wollte man ihn noch festnageln. Aber er sagte, nein, der Herr, der mich bisher standhaft gehalten hat, ihm zu folgen, der wird mich auch hier in diesem Feuer standhaft halten. Ihr braucht mich nicht annageln. Ich werde so stehen bleiben. Dann band man ihn. Und während die Flammen dann hochschlugen, hat er noch einmal gebetet und dem Herrn gedankt, dass er nun sein Leben mit einem Märtyrertod beschließen darf und hat ihn verherrlicht und ist dann gestorben. O, sei getreu bis in den Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wie wunderbar, wenn wir solche Vorbilder haben und wenn wir so in dieser Welt leben dürfen und sterben dürfen für den Herrn. Und ist das nicht auch ein mutmachendes Wort für uns alle hier? Sei getreu bis in den Tod, egal wie die Folgen und Konsequenzen sind, nur sei getreu. Lieber tot sein, lieber sterben, als untreu sein. Oh, so wie die drei Männer dort in Daniel, oh, die sich weigerten, sich vor diesem Bildnis niederzubeugen und das anzubeten, und die bereit waren, in den Feuerofen zu gehen, und die dem König in aller Freimütigkeit sagten, ob es Gott gefällt, uns aus diesem Feuer zu retten oder nicht, das ist uns ganz egal. Aber eins sagen wir dir, o König, wir werden uns niemals niederbeugen vor diesem Standbild. Oh, wie wurde Gott verherrlicht durch diese Entschiedenheit. Und dann sagt er Jesus, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Und Krone heißt im Griechischen Stephanos. Davon kommt das Wort Stephanus, Krone. Und dieses Wort Stephanos, das war den Bürgern in Smyrna gut bekannt. Denn es war so, wenn da die Wettläufe und die Spiele stattfanden, die Sieger bekamen alle einen Lorbeerkranz auf, den nannte man Stephanos, Krone. Und wenn irgendwo eine Hochzeit war oder jemand geehrt wurde, dann bekam er auch diese Stephanos, diesen Lorbeerkranz auf. Und dann gab es noch einen Lorbeerkranz, Stephanos, für besonders verdiente Bürger in Smyrna, die also irgendwas Gutes geleistet hatten für die Stadt, die bekamen auch diesen Lorbeerkranz und deren Angesicht wurde sogar auf Münzen eingeprägt. Und ich glaube, daran erinnert er Jesus hier. Er sagt, seht mal, die Menschen hier in Smyrna, wenn die geehrt werden, die kriegen einen Lorbeerkranz, der vergeht. Aber wer mir treu ist bis in den Tod, denkt daran, der wird die Krone Stephanos des Lebens bekommen. Deswegen seht nicht auf die Ehre dieser Welt, sondern denkt daran, dass Gott für euch eine Ehrung und einen Preis bereit hat, wenn ihr ihm treu folgt bis zum Tode. Und diese Christen in Smyrna, die sind dem Herrn treu geblieben. Und vielleicht darf ich noch etwas ganz kurz zu diesem kirchengeschichtlichen Rahmen sagen, worin wir Smyrna sehen können. Wir haben gestern daran gedacht, dass Ephesus diese erste Zeit war, wo die Apostel noch lebten und wo die Gemeinden in einem guten Zustand waren, aber wo die große Not da war, dass die erste Liebe verlassen war. Und dann kamen auch schon bald die ersten Irrlehren in die Christenheit hinein. Und ich möchte für die, die vielleicht da ein wenig Interesse haben, nur ein paar Dinge nennen, die damals aufkamen. Da gab es zum Beispiel einen Ignatius, der lehrte um diese Zeit, etwa so 130, 140, das Mahl des Herrn ist ein Mittel zur Unsterblichkeit. Also der lehrte, wenn man das Mahl des Herrn, das Abendmahl nimmt, dann isst man oder nimmt man etwas auf, was einen unsterblich macht, was einem ewiges Leben vermittelt. Und hier haben wir schon Ansätze zu dem Verständnis des Abendmahls in der katholischen Kirche. Eine ganz gefährliche Irrlehre. Dann sagt der Ignatius weiter über das Bischofsamt: Folget alle dem Bischof, wie Jesus dem Vater gefolgt ist. Und dann sagt er auch: Wer ohne des Bischofs Willen etwas tut, der dient dem Teufel. Da sehen wir also, wie dieser Klerikalismus, die Nikolaitenlehre, sich ausgebreitet hat, so stark, dass man sagte, folgt also dem Bischof, was der sagt, das ist richtig, und wer nicht auf ihn hört, der folgt dem Teufel. Und dann kam Irenäus, das war ein weiterer Kirchenlehrer, der die sogenannte Sukzession lehrte, dass also immer hier auf der Erde 12 Apostel geben muss, die von den ersten abstammen und die über die Reinheit der Lehre wachen. Und dann gab es den Tertullian, der sagte, dass das Abendmahl ein Opfer ist, so wie es heute auch in der katholischen Kirche gelehrt wird, dass jeden Sonntag bei jedem Abendmahl das Blut und der Leib Christi geopfert wird. Diese Irrlehren kamen damals auf. Und seht mal, und das ist jetzt ganz wichtig, wo der Herr merkte, die Geschwister oder die Kirche, die ich so geliebt habe, sie haben die erste Liebe verlassen, sie haben ihr Herz geteilt mit der Welt und jetzt kommen die ersten Irrlehren hinein, was tut man dann? Und er wusste, jetzt hilft nur noch eins. Jetzt sollen sie die Welt mal von der anderen Seite kennenlernen. Sie meinen, ihr könnten ihr Herz füllen mit den Dingen dieser Erde? Gut. Dann sollen sie auch mal diese Erde und diese Welt kennenlernen, wie sie wirklich ist. Dann lässt der Jesus ganz bewusst eine Christenverfolgung zu, die ganz furchtbar war, bis etwa um das Jahr 320, wo die Christen verfolgt wurden. Und das ist immer so, wenn der Jesus uns nicht mit Liebe ziehen kann, wenn wir seinen Worten nicht gehorsam sind, wenn er um unsere Herzen wirbt, dann wird er Not und Leid zulassen, damit wir wieder zurechtkommen innerlich. Und Smyrna ist neben Philadelphia das einzige Sendschreiben, wo wir keinen Tadel haben. Und da sehen wir, wie diese Zucht des Herrn Jesus zu seinem Ergebnis gekommen ist. Jawohl, durch diese Verfolgung sind die Geschwister zusammengerückt. Oh, sie haben keine Kompromisse mehr mit der Welt gehabt. Sie haben ihr Herz nicht mehr geteilt mit anderen Dingen, sondern jetzt standen sie wieder klar für ihren Herrn. Und wie wunderbar, wenn der Herr das auch in unserer Zeit erreichen kann. Und wenn du also in solcher Trübsal bist, Drangsal, Not, vielleicht Krankheit, vielleicht große Sorgen mit deinen Kindern, dann wisse, dass der Jesus das ganz bewusst in dein Leben zulässt, damit du wieder zurückfindest zu ihm, dass er dir alles ist. Und wie schön ist das, wenn er dann zu diesem Ergebnis kommt, wie hier in Smyrna, dass Geschwister wieder treu sind, ihr Herz ihm schenken und ihm folgen. Im Volk Israel sah es leider damals etwas anders aus. Da lesen wir einmal in dem Propheten Jeremia, Kapitel 5 und Kapitel 6. Da war das Volk auch abgewichen. Sie hatten ihr Herz geteilt mit den Nationen. Und da lesen wir in Jeremia 5, Vers 3. Herr, sind deine Augen nicht auf die Treue gerichtet? Und dann kommt das Ernste. Du hast sie geschlagen, aber es hat sie nicht geschmerzt. Du hast sie vernichtet, aber sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen. Sie haben ihre Angesichter härter gemacht als einen Fels. Sie haben sich geweigert, umzukehren. O Ephesus, hat er zugerufen, tut Buße, kehrt wieder zurück. Dann ließ er diese Verfolgung zu, diese Zucht, und sie haben diese Zucht angenommen. Aber hier in Jeremia, da versucht es Gott auch mit der Zucht, aber da muss der Prophet hier klagen, du hast sie geschlagen, aber es hat sie nicht geschmerzt. Du hast sie vernichtet, aber sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen. Und möge keiner hier sein, der unter dieses Wort fällt, wo Gott Not in die Familie schickt, Trübsal zulässt, um dich wieder zurückzubringen, aber du machst dich hart und weigerst dich, Zucht anzunehmen. Und dann haben wir einen Vers, der ist ganz erschütternd, in Kapitel 6, Vers 29. Da klagt der Prophet: Versenkt vom Feuer ist der Blasebalg. Zu Ende ist das Blei. Vergebens hat man geschmolzen und geschmolzen. Die Bösen sind nicht ausgeschieden worden. Verworfene Silber nennt man sie, denn Jehova hat sie verworfen. Mit anderen Worten, ich habe alles versucht. Ich habe sie geläutert, geprüft, Not und Elend, alles geschickt. Der Blasebalg ist verbrannt, versenkt von dem Feuer. Und das vergebens haben sie geschmolzen, die Bösen sind nicht ausgeschieden worden. Dann bleibt nur noch eins über: verworfenes Silber hat man sie genannt. Dann ist Gott am Ende mit seiner Zucht. Verworfenes Silber. Oh, möge der schenken, dass niemand von uns dazu gehört, an dem Gott gearbeitet hat, in dessen Leben Gott Umstände schickt, die ihn zurückführen sollen zu ihm, der sich weigert, diese Zucht anzunehmen. Oh nein, sei getreu bis in den Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Und er sagte noch einmal: Wird auch der leibliche Tod euch ergreifen? Denkt daran, dem Überwinder, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Der erste Tod ist der Tod des Leibes. Und der zweite Tod, den haben wir in Offenbarung 21. Das ist der Tod praktisch der Seele oder des Geistes, wo man ewig von Gott getrennt wird. Und das ist sehr ernst, wenn wir da in Offenbarung Kapitel 19 Nein, Entschuldigung, ist nicht wahr. In Kapitel 20, Vers 14 und 15. Und der Tod und der Hades wurden in der Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und an einer anderen Stelle, ich finde gerade die Stelle nicht, ist auch hier in den Kapiteln, da wird dann diese Menschenmenge genannt, die von dem zweiten Tod getroffen werden. Und das ergreift mich immer sehr, wenn man dann sieht, von wem diese Menschenmenge angeführt wird. Ich suche die Stelle noch, vielleicht kann mir da einer... Ja, ganz genau, Kapitel 21, Vers 8. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Huren und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Ihr Lieben, und hier sind sicher auch manche, die noch nicht bekehrt sind und nicht wiedergeboren sind. Von wem wird die Schar dieser Verfluchten in den zweiten Tod gehen? Von wem werden die angeführt? Von den Mördern? Von den Hurern? Von den Dieben? Das ergreift mich jedes Mal, dass die Ersten die Feiglinge sind. Die Feigen und Untreuen. Die Schar derer, die ewig verflucht sind, wird angeführt von den Feiglingen, die nicht den Mut hatten, auf die Seite Jesu sich zu stellen, die nicht den Mut hatten zu überwinden, sondern die nach links und rechts guckten und die nicht wagten, den Schritt zum Herrn Jesus zu tun. Wenn heute Abend hier solche sind, vielleicht junge Männer oder ein junges Mädchen, das ganz genau um den Ruf Gottes weiß, aber dann auf ihre Freundin und auf ihren Freund guckt, auf ihre Umgebung und nicht den Mut hat, damit zu brechen, und dann denke dran, dass du zu dieser Schar gehören wirst, die vom zweiten Tod getroffen wird, die von dir angeführt wird, den Feiglingen. Oh, wie furchtbar wäre das, wenn hier solche sind, die zu feige sind, sich auf die Seite des Herrn Jesus zu stellen und sich ihm zu ergeben. Vielleicht können wir an der Stelle mal kleine Pause machen, Lieblingen, dass wir dann fortfahren mit dem nächsten Sendschreiben an Pergamos. Wir lesen jetzt das nächste Sendschreiben an Pergamos, Kapitel 2, Abvers 12 bis 17. Und dem Engel der Versammlung in Pergamos schreibe: Dieses sagt, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welcher Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges wider dich, dass du dort solche hast, welche die Lehre Balaams oder Biljams festhalten, der dem Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Also hast du solche, welche die Lehre der Nikolaiten festhalten, gleicherweise. Tun um Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Das dritte Sendschreiben ist also an Pergamus gerichtet. Pergamus heißt übersetzt auf Deutsch, das kann man mit zwei Wörtern übersetzen, einmal heißt es Hochburg oder auch Ehe. Hochburg oder Ehe. Vielleicht merken wir uns das Wort Ehe, denn das passt sehr gut auf dieses Sendschreiben. Diese Stadt Pergamus war auch eine bekannte Stadt, nicht deswegen, weil sie überaus reich war, sondern sie war berühmt, weil in Pergamus eine ganz berühmte Bibliothek war von über 200.000 Büchern. Das war für die damalige Zeit eine außerordentlich große, weltbekannte Bibliothek. Und vielleicht wisst ihr, kennt ihr auch eine Sache oder ein Wort, was man von Pergamos abgeleitet hat. Ganz genau, Pergament. Und dieses Pergament wurde, glaube ich, sogar in Pergamos zum ersten Mal fabriziert oder vielleicht sogar erfunden. Das hat seinen Namen also von dieser Stadt Pergamus. Und da waren die Leute in Pergamus sehr stolz drauf, auf ihre Bildung und auf ihre Bibliothek. Eine zweite Sache, und die war sehr wichtig, verlieh dieser Stadt eine große Berühmtheit, und zwar war dort ein Tempel des Gottes, des Schlangengottes Esculap. Und dieser Schlangengott, der wurde symbolisiert durch eine Schlange, und dieses Zeichen finden wir heute noch in Apotheken auf Arzneimitteln. Das ist immer noch so dieses Kennzeichen von den Apothekern, diese Schlange. Und dort hatte man also in Pergamos einen Tempel, wo tausende von kleinen Schlangen waren, die wie Götter verehrt wurden. Und man sagte, wenn also ein Kranker, der irgendwie krank ist, in diesen Tempel kommt und eine Berührung hat mit einer solchen Schlange, der wird sofort gesund. Also die Berührung mit dieser Schlange macht gesund. Und ihr könnt euch vielleicht denken, was das für die Christen in Pergamos bedeutete. Die Schlange, das war doch klar, vom ersten Buch Mose, von den ersten Seiten an, war immer ein Sinnbild des Bösen. Und dieses Sinnbild des Bösen wurde ja als Gott verehrt, als Gott gepriesen und angebetet. Und das war für diese Christen in Pergamos eine unerhörte Probe und Herausforderung. Aber nicht nur das. Dort stand auch von Weitem zu sehen, auf einem großen Felsvorsprung, der Altar des Zeus. Der gehörte auch damals zu den ganz berühmten Werken, ein Altar, ich glaube 24 mal 6 Meter, wo Tag und Nacht geopfert wurde, dem Zeus. Und auch in dieser Stadt war ein großer Kaiserkult, wo dem Kaiser geopfert wurde, wo man ihm räucherte. Und in dieser Stadt, da lebte nun eine Schar von Christen, die sich dort zu bewähren hatte. Und in dieser Stadt oder dieser Gemeinde stellt er sich ganz anders vor wie Smyrna. Hier sagt er, dieses sagt, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Wir wissen alle, wovon dieses scharfe zweischneidige Schwert ein Bild ist. Wovon? Vom Wort Gottes, Hebräer 4, zeigt uns das ganz deutlich. Wie ein scharfes zweischneidiges Schwert, welches trennt Seele und Leib, Mark und Gebeine. Und ich denke, wenn er sich dieser Gemeinde so vorstellt, als der, der das scharfe zweischneidige Schwert hat, dann hat das etwas sehr Ernstes zu sagen. Und wir haben auch gemerkt, dass der Geist Gottes hier einige Dinge sehr scharf rügen muss, dort in der Gemeinde, dass dort Dinge zueinander gefunden haben, eine Ehe eingegangen sind, die Gottes Wort trennt, absolut trennt. Die Lehre Balaams, Biljams und auch die Lehre der Nikolaiten, worüber wir gleich noch sprechen werden. Und ich denke, das müssen wir einen Augenblick bei stehen bleiben, dass wir unseren Herrn Jesus auch als den kennen, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die das sehr deutlich macht. Da steht Josua vor Jericho, das Volk lagert dort in Gilgal, hat sich an dem Passamal genährt
Und dann geht der Josua wohl noch einmal nach draußen in seiner großen Sorge und dann sieht er plötzlich einen Mann vor sich stehen, mit einem gezückten Schwert in der Hand. Und es stellt sich hinterher raus, es war der Engel des Herrn, der Jesus im Alten Testament. Und er steht dort mit dem gezückten Schwert und der Josua ist ganz erschrocken und ruft dann: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Und dann gibt dieser Engel des Herrn eine ausweichende, oder nicht eine ausweichende, sehr deutliche Antwort. Er sagt weder ja noch nein, sondern er sagt: Ich bin aus der Oberste der Heerscharen Gottes jetzt gekommen. Er sagt nicht, ich bin auf eurer Seite. Er sagt auch nicht, ich bin auf der Seite des Feindes, sondern ich bin der Oberste der Heerscharen des Herrn. Und ich bin jetzt gekommen. Und seht mal, das macht uns deutlich, dass dieser Engel des Herrn, dieser Jesus, niemals parteiisch ist. Sondern er steht da mit dem gezückten Schwert und auf welcher Seite das Böse ist, da wird er richten und da wird er zuschlagen. Und solange das Volk Gottes in einem guten Zustand war, dem Herrn die Treue hielt, da wussten wir, da war dieser Engel des Herrn, der mit ihnen ging, vor ihnen herging und die Feinde vor ihnen vertrieb. Und der sie schützte. Da kam der Biljam, dieser falsche Prophet. Er wollte das Volk verfluchen. Er war auf dem Weg dazu. Und dann lesen wir aber, dass er mit seinem Esel ritt. Und dann plötzlich, dann geht der Esel nicht mehr weiter. Und dem Biljam werden die Augen geöffnet. Und da war der Engel des Herrn mit einem gezückten Schwert vor ihm. Oh, er schützt das Volk, wenn es klar steht zu ihm und er verteidigt es. Aber dann finden wir den Engel Jehovas auch wieder im Leben Davids. David hatte gesündigt, er hat das Volk gezählt und das war eine ganz große Sünde. Und da sehen wir den Engel Jehovas mit dem gezückten Schwert über Jerusalem und er hatte schon angefangen dort zu richten und es waren schon zigtausende gestorben. Und dann wissen wir, dass David ein Opfer brachte und dass dann der Engel Jehovas seine Hand zurückhielt. Und das ist unheimlich ernst. Wenn in unserem Leben Sünde ist, dann wird der Herr hier, der das zweischneidige Schwert in der Hand hat, auf uns zuschlagen und uns richten müssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns richten, damit wir nicht gerichtet werden, wenn in unserem Leben Sünde ist. So ernst stellt sich der Jesus der Gemeinde in Pergamus vor, und ich denke, so stellt er sich auch uns heute Abend hier vor, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und der völlig unparteiisch ist und der zuschlagen muss, der trennen muss bei uns, wenn in unserem Leben etwas ist, was nicht zusammengehört. Und ist das vielleicht in deinem Leben so, dass da Dinge sind, die nicht hineingehören? Hast du dich verbunden mit einer Person oder mit einer Sache, mit dieser Welt, sodass Gott in dein Leben eingreifen muss mit diesem Schwert? Und in Smyrna, da war alles klar. Die Christen hielten zum Herrn. Die Verfolgung, die Not, sie hatte sie zum Herrn getrieben. Und der Herr konnte sich ganz anders ihnen vorstellen. Er kannte sie. Aber hier stellt er sich sehr ernst vor, diesen Christen in dieser Stadt, wo die Schlange angebetet wurde, mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert. Und dann sagt er: Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und ich denke, da waren die Christen davon überzeugt. Jawohl, hier in dieser Stadt, da ist der Thron des Satans. Da wird er als die Schlange verehrt. Und dort steht der Tempel des Zeus, wo geopfert wird. Wir sind hier in einer Welt, wo der Thron des Satans ist. Und dort mussten sie sich bewähren. Und dort mussten sie ihm die Treue halten, festhalten an seinem Namen. Und er konnte das bestätigen. Und du hast an meinem Namen festgehalten und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Aber jetzt möchte ich euch einmal fragen. Der Bruder Grams hat gesagt, dass ich euch nicht streicheln werde. Ich habe das auch nicht vor. Ich möchte auch nicht unnötige Ohrfeigen verteilen. Aber wissen wir auch, wo wir wohnen? Die Christen damals in Pergamus, die wussten das. Wissen wir auch, wo wir wohnen? Wo der Thron des Satans ist. Und die Bibel sagt ganz deutlich, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist. Und dass diese Welt praktisch sein Bereich ist, dass er seinen Thron hier auf dieser Erde hat. Wissen wir das? Das müssten wir eigentlich wissen. Und der Satan, der nimmt einmal im Leben des Herrn Jesus, den Herrn Jesus, mit auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Herrlichkeit dieser Erde. Er hatte vorher gehungert, 40 Tage lang. Und dann nimmt er ihm in einen Augenblick, und da sehen wir, welche Macht er hatte. Sogar durfte er mit dem Herrn Jesus so umgehen. Und da zeigte ihm in einem Augenblick, alle Herrlichkeit dieser Erde. Und da sah der Herr alles in einem riesigen Panorama vor sich. Und da sagt der Teufel zu ihm: Du brauchst nur niederfallen zu meinen Füßen, mich anbeten, dann wird diese ganze Herrlichkeit dir gehören. Denn mir ist sie gegeben und ich gebe sie dem, dem ich will. Und bitte denken wir daran, die Herrlichkeit dieser Erde gehört dem Teufel und er gibt denen davon, den er möchte. Er ist der Fürst dieser Welt. Weißt du auch, wo du wohnst? Und ich denke, wenn ihr in Russland wart, da wusstet ihr, wo ihr wohntet. Da wusstet ihr um die Macht des Feindes. Da wusstet ihr um die Versuchung. Und da war man treu. Und da kommt man jetzt in den Westen hinein. Und da kommt eine ganz andere Versuchung auf uns zu. Und vielleicht vergisst man dann, wo man wohnt. Und seht mal, hier ist etwas ganz Trauriges passiert. Hier braucht das griechische Neue Testament, der Grundtext, ein Wort für wohnen, das nicht bedeutet, dass man da vorübergehend mal wohnt oder zeltet, sondern dass diese Leute sich da festgesetzt hatten, etabliert hatten. Dort wohnten sie, dort hatten sie ihre Bleibe gefunden, dort, wo der Thron des Satans ist. Und jetzt möchte ich euch noch einmal fragen, wie sieht das mit uns aus? Sind wir vielleicht hier in dieser Welt, wo der Thron des Satans ist, fühlen wir uns da heimisch? Haben wir uns da unsere Häuser so eingerichtet, als würden wir uns hier wohlfühlen aus der Welt? Oder ist unser Haus, unser Leben von dem Zelt und von dem Wanderstab gekennzeichnet? Könnte es sein, dass der Teufel, der euch mit der Verfolgung in Russland nicht vom Herrn abbringen konnte, es jetzt auf eine andere Weise schafft, indem er euch hier in den Wohlstand fühlt, ihr geblendet werdet von diesem Reichtum und ihr euch etabliert, euch festsetzt hier in einer Welt, wo der Teufel wohnt und ihr wisst es nicht mehr? Und wie sieht euer Leben aus? Fühlt ihr euch wohl in dieser Welt? Sorgt ihr für euer Wohl hier in dieser Welt? Oder seid ihr solche, die auf der Wanderschaft sind, die nur auf den Moment warten, wo sie in der ewigen Heimat beim Herrn Jesus sein können? Oh, hier diese Christen, sie hatten sich dort, wo der Thron des Satans ist, Häuser gebaut und dort niedergelassen. Oh, wie arm werden wir, wenn wir dahin kommen, wenn wir uns in einer Welt, die den Herrn gekreuzigt hat, die dem Teufel gehört, wenn wir uns dort wohlfühlen, wenn wir uns dort zur Ruhe lassen und so tun, als hätten wir unsere Heimat hier auf dieser Erde. Wo der Thron des Satans ist und du hältst fest an meinem Namen. Was ist sein Name? Sein Name ist Herr. Könnte der Herr das auch von dir sagen? Du hältst fest an meinem Namen? Bist du sein Eigentum? Bist du sein Untertan? Hat er die Herrschaft über deinem Leben? Oh, sie hielten fest an seinem Namen. Mochten sie auch dort wohnen, wo der Thron des Satans ist. Und mochten furchtbare Prüfungen und Verfolgungen auf sie kommen, wenn sie dem Herrn die Treue hielten. Sie hielten fest an seinen Namen und haben seinen Glauben nicht verleugnet. Und dann wird uns eine Person genannt. Wenn der Name nicht so ungewöhnlich wäre, würde ich gerne einen meiner Söhne so nennen. Der hieß hier Antipas. Auch in den Tagen, in welcher Antipas mein treuer Zeuge war. Und wisst ihr, was Antipas bedeutet? Anti, wissen wir alle, heißt gegen. Und Antipas heißt gegen alles. Der war also in dieser Stadt ein treuer Zeuge. Der hieß Antipas, gegen alles. Ist das nicht ein wunderbarer Name? Antipas, gegen alles. Dort, wo der Thron des Satans war, dort, wo man den Zeus-Verehrung brachte, da war einer, der war gegen alles und der hielt fest an seinem Namen. Und in einer Zeit, wo die Not groß war, und wo man diesen treuen Zeugen ermordet hat, da, wo der Satan wohnt, sagt hier die Bibel. In dieser Zeit war einer da, der gegen alles war. Und welch ein wunderbarer Mann. Wir lesen sonst gar nichts von ihm. Auch in der Kirchengeschichte nicht. Man sagt nur in einer Legende von ihm, dass man ihn so gehasst hat, dass man ihn schließlich in einen kupfernen Stier hineingeschweißt hat und dann zu Tode geröstet hat. So hat man diesen Mann gehasst. Er war gegen alles. Antipas. Gegen alles. Und mochte die Welt und mochte vielleicht auch manche Christen Kompromisse machen. Mochten sie die Schlange anbeten, mochten sie dem Zeus Verehrung zollen. Da war einer, der hielt fest am Namen des Herrn und er hatte alle gegen sich, gegen alles. Und ihr lieben jungen Geschwister, das ist mir solch ein Anliegen heute Abend, dass ich euch das vielleicht so ein bisschen deutlich machen kann. Wenn wir nicht ein Antipas werden in dieser Zeit, in dieser Welt hier im Westen, dann werden wir überrollt werden und unfähig werden, dem Herrn zu dienen. Und ihr lieben jungen Eltern, die ihr kleine Kinder habt, ich möchte euch im Namen des Herrn Jesus bitten und mahnen, erzieht eure Kinder dazu, dass sie Antipasse werden, gegen alles sind. Dass ihr sie zurüstet für diesen Kampf, in den sie gestellt werden, wenn ihr wollt, dass sie dem Herrn treu bleiben. Wir können in dieser Welt, wo der Thron des Satans ist, nur überleben, wenn wir ganz entschieden an seinem Namen festhalten. Und mochten alle anderen zur Schlange fliehen, er hielt fest an seinen Namen. Er ist der Herr. So stand dieser Antipas wie ein Denkmal, wie eine Säule in dieser Stadt. Antipas gegen alles. Warum? Weil er zu Christus hielt und er ihn groß machte und keiner anderen Macht Erlaubnis gab, in sein Leben zu treten. Gegen alles. Er hatte alle gegen sich. Und er hatte auch sich selbst gegen sich. Hier kommen wir zu einem Punkt, der sehr, sehr notvoll ist bei vielen jungen Menschen. Und vielleicht seid ihr auch gegen manches. Aber seid ihr auch gegen euch selbst? Ja, Jesus hat gesagt, wenn ich sich selbst verleugnet und sich selbst hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Wir haben auch heute viele Boten, die gegen alles Mögliche predigen und die viel zu schimpfen haben über die Christenheit. Und doch hat man manchmal den Eindruck, dass sie sich selbst noch gerne haben, dass ich mich gerne habe. Oh, sind wir solche, die zuerst mal gegen uns selbst sind, die Nein sagen zu sich selbst? Wir leben in einer Welt, wo wir ganz anders erzogen werden. Wir sollen uns anpassen an die Verhältnisse. Das merkt ihr schon in der Schule. Wir sollen mitmachen überall. Und wie schwer wird es für ein Mädchen und für einen Jungen, wenn er 14, 15, 16 wird, wo er sich so langsam entwickelt, wo er dann Stellung beziehen muss. Mache ich jetzt mit wie die anderen oder bin ich bereit, ein Antipas zu sein? Gegen alles. Bleibt dem Herrn treu? Bekenne ich mich in Äußerlichkeiten auch zu ihm oder passe ich mich dieser Welt an, damit ich doch meine Freunde behalte, damit ich gut angesehen bin? Oder halte ich fest an seinem Namen? Und welch ein Konflikt und welch eine Schwierigkeit hier bei vielen jungen Leuten, klar zum Herrn zu stehen. Und wenn wir dann in jungen Jahren gelernt haben, Nein zu sagen zu uns selbst, und dann können wir dann auch in solch einer Umgebung bestehen. Und ich möchte euch herzlich bitten, lasst euch zu diesem Dienst und zu diesem Leben rufen heute Abend. Antipas zu sein, gegen alles, dem Herrn die Treue zu halten, um jeden Preis. Und denkt daran, wenn es auch sehr schön hier aussieht, wenn manche Bequemlichkeit da ist, ihr lebt in einer Welt, wo Satan seinen Thron hat. In einer Welt, die er regiert. In einer Welt, in der du nur überleben kannst, treu bleiben kannst, wenn du dich einstellst auf diese Haltung, unter Umständen gegen alles zu sein, weil du für Christus bist. Und weiß man das von dir in deiner Klasse, dass du für den Herrn bist? Weiß man das an deinem Arbeitsplatz? Oder kennt man dich nur an deinen Haaren, an deinen langen oder kurzen, an deiner Kleidung? Kennt man von dir auch ein Christusbekenntnis? Er ist mein Heiland und deswegen lebe ich so. Und dann können die Stürme kommen, da kann Feindschaft entstehen. Aber wie schön, wenn der Herr dir dann auch solch ein Zeugnis ausstellen kann, dass du in dieser Welt ein treuer Zeuge bist. Ich weiß nicht, ob es noch einen Mann in der Bibel gibt, der so genannt wird. Mein treuer Zeuge, der Jesus selbst wird in der Offenbarung der treue Zeuge genannt. Und hier war einer, Antipas, von dem sagt Gottes Wort, mein treuer Zeuge. Oh, wie wird der Herr sich gefreut haben, dass einer da war, dort wo der Thron des Satans ist, der an seinen Namen festgehalten hat, der keine Kompromisse gemacht hat, sondern unverbrüchlich zu ihm stand. Mein treuer Zeuge. Und das Wort Zeuge ist griechisch Märtyrer. Das ist ganz klar, wenn wir den Herrn bezeugen, dann haben wir zu leiden hier in dieser Welt. Aber jetzt hatten sich die Zeiten geändert. Diese Zeit, wo man den Antipas dann nicht mehr ertragen konnte, sondern ihn ermordet hat, da wo Satan thront und wohnt, da kamen dann andere Zeiten und damit kamen auch Gefahren auf die Christenheit und die werden hier genannt, aber ich habe ein weniges wider dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten. Ich hoffe, ich mache es nicht zu lange heute. Könnt ihr noch ein bisschen zuhören? Geht das noch? Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, die Lehre Biliams. Was war die Lehre Biliams? Die Feinde Israels hatten sie im 4. Buch Mose verschworen, Moab und Ammon, glaube ich, und Midian, und wollten dieses verhasste Volk ausrotten. Und die sagen zueinander, was sollen wir machen? Die kommen da, die sind wie Sand am Meer, und wir haben keine Möglichkeit, hier zu bestehen, die werden uns fertig machen. Wir haben es versucht mit Gewalt, aber Gott ist auf deren Seite. Und dann kamen sie auf die Idee und sagten sich, da gibt es einen Mann, der kennt Gott, und der muss das Volk verfluchen. Und wenn der das tut, wenn wir den gewinnen können, dann werden wir vielleicht eine Chance haben, dieses Volk zu besiegen. Und dann machen sie sich auf. Und wir hatten schon von diesem Propheten gehört, dass der gut zu sprechen war, wenn es ums Geld ging. Der war zwar, hat einen frommen Ruf, aber man wusste auch, der liebt das Geld. Und dann schickt man ganz geehrte Fürsten dorthin, die hatten Geld und Silber mit und weiß nicht was noch alle. Und dann gehen sie zu ihm hin und sagen, Biliam, da ist das Volk Israel und Sie winkten dann mit ihren Schätzen, das muss verflucht werden. Komm und fluche dem Volk. Der Biliam, der stellt sich ganz fromm und sagt, ja, da muss ich erstmal mit Gott drüber reden. Und tatsächlich in dieser Nacht kommt Gott zu ihm und sagt ihm, hüte dich, dass du dieses Volk verfluchst, denn es ist gesegnet. Dann tritt er am nächsten Morgen zu diesem Fürsten hin und sagt, tut mir leid, Gott hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. Dieses Volk ist gesegnet und so weiter und die müssen abziehen. Aber diese Leute, die kannten den Biliam und nach einigen Wochen oder wann auch immer kamen sie nochmal und sie brachten noch ein paar geehrtere Fürsten mit und wahrscheinlich noch mehr Schätze und noch einmal bestachen sie den Biliam und sagten, komm, verfluch uns das Volk. Und dann geht er nochmal zu Gott und dann sagt Gott ihm etwas anderes und das ist sehr ernst. Er sagt, geht mit, geh mit. Und es kann sein, wenn wir auf die Stimme Gottes nicht hören, wenn er uns klare Befehle gibt, dass er uns erlaubt, ins Verderben zu rennen. Und so geht der Biliam ins Verderben. Und dann opfern sie auf einem Berg, da unten liegt das Volk, und die Fürsten sind da, und jetzt will er anfangen, das Volk zu verfluchen, und Gott verwandelt seinen Fluch in Segen. Er will fluchen, aber es kommen lauter Segenssprüche über Israel aus seinen Lippen. Und die Fürsten von Midian Moab sind entsetzt. Und sagen, hör mal, wir haben dich bezahlt und gerufen, das Volk zu verfluchen und sieh, du segnest es. Ja, sagt er, versuchen wir es auf einem anderen Berg. Dann gehen sie auf einen anderen Berg, auf einen dritten Berg, immer dasselbe Lied. Er spricht wunderbare Prophezeiungen und Segenssprüche aus über Israel. Und dann schlagen die Fürsten ihre Hände über den Kopf zusammen und dann ziehen sie ab und merken, ja, dieses Volk ist wohl nicht zu besiegen. Und Biliam selbst muss sagen, ich bin gekommen, es zu fluchen, aber ich muss es segnen. Und er schildert dann dieses Volk Gottes, wie es da liegt, wie Gott ihr Herr und ihr Schutz ist. Und keine Macht dieses Volk ergreifen kann. Dann ziehen sie ab. Die Sache ist abgeschlossen. Aber den Biliam, den hat das doch Eindruck gemacht. Dieses Geld. Und die Geldliebe ist ja die Wurzel zu allem Bösen. Und jetzt auf einmal geht Biliam zu diesen Leuten nach Moab und Midian hin. Und dann lesen wir von dem Rat Biliams. Wisst ihr, worin der Rat bestand? Da hat der Biliam mit anderen Worten gesagt, hört mal, dieses Volk dort, abgesondert, ist nicht zu besiegen. Da könnt ihr mit Kanonen kommen, das hilft alles nichts. Aber ich gebe euch einen Rat. Und wenn ihr den befolgt, dann habt ihr mit tödlicher Sicherheit Erfolg. Schickt mal eure jungen Leute zu deren Gottesdienst. Und die sollen sich das mal angucken und mal mitmachen. Und dann sprecht ihr mal eine Einladung aus, dass doch die jungen Leute auch mal nach euch kommen. Und dann macht ihr mal ein schönes Götzenfest. Nicht ganz so plump wie sonst. Vielleicht könnt ihr ja auch noch ein paar christliche Lieder da singen und so weiter. Und dann lernen die sich kennen und vielleicht lernen die sich sogar lieben. Und wenn euch das gelingt, dass sie sich miteinander verbinden, dann wird Gott nicht mehr mit denen sein. Oh, sagen die, das ist ja einfach, das werden wir probieren. Und dann haben wir diese furchtbare Geschichte im 4. Buch Mose, ich glaube Kapitel 3 oder 24. Da lesen wir tatsächlich, dass die Kinder Israel, dass viele von ihnen sich verbanden mit den Moabitern. Sie trieben Hurerei miteinander und dann kam der Zorn Gottes über Israel. Und es starben an diesem Tag, ich weiß nicht wie viele tausend Leute. Warum? Weil sie auf den Rat Biliams gehört hatten. Und wäre dann nicht der Pineas mit einem Spieß gekommen und hätte dann ein solch ein Liebespaar dort im Zelt erstochen, wie viele wären dann noch gestorben? Wir lesen, der Plage ward gewehrt, weil einer da war, der mit dem Spieß, auch mit dem Schwert in der Hand, zustach, im Bilde gesprochen das Wort Gottes nahm und es anwandte auf diese Stelle und das verurteilte. Dann wäre das Gericht noch weitergegangen. Und seitdem, von 4. Mose an, haben wir in den Propheten bis hin zur Offenbarung immer wieder den Rat Biliams, vor dem gewarnt wird. Und hier haben wir solche, welche die Lehre Biliams festhalten. Und wisst ihr, was es für eine Lehre heute ist? Ganz einfach, dass man sich verbindet mit dieser Welt. Dass man Kompromisse macht, dass man sich einlässt mit dem Wesen und der Sache dieser Welt. Und ich denke, das bedeutet auch hier dieser Name Pergamos Ehe. Dass man sich verbunden hat mit der Welt. Die Lehre Biliams. Und ich bin überzeugt, dass der Teufel, der es versucht hat, als brüllender Löwe in Smyrna und nicht zu seinem Ziel gekommen ist, der mit euch in Russland auch so vorgegangen ist und nicht zum Ziel gekommen ist, dass er es jetzt versucht, als eine listige Schlange sich einzuschleichen in eure Häuser und in eure Herzen und alle möglichen Dinge benutzt, damit ihr euch vermischt mit dem Wesen dieser Welt. Und dann hat er gewonnen. Das ist sein uralter Trick, auf den wir immer wieder reinfallen. Und ich möchte euch bitten, lasst euch warnen davor. Erlaubt es dem Feind nicht, durch diese Tür in eure Herzen, in eure Gemeinden hineinzuschleichen und von innen heraus alles zu vergiften. Von außen der Druck, die Verfolgung, die hat uns immer zusammengehalten und zum Herrn getrieben. Aber jetzt auf einmal kommt das Gift von innen, die Weltliebe. Und der Apostel Johannes in seinem Brief, Kapitel 5, ich glaube den letzten Vers, da sagt er nochmal seinen geliebten Kindern, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Mit anderen Worten, hütet euch davor, dass ihr euch mit dieser Welt, wo der Thron des Satans ist, verbindet. Aber hier waren in der Gemeinde solche, welche die Lehre Biliams festhielten. Sind hier unter euch auch solche, vielleicht unter den jungen Leuten, ich denke, ihr seid am gefährdetsten dafür, solche, die auf irgendwelchen Wegen Dinge dieser Welt mit einschleusen möchten in die Gemeinden, die an einer Lehre Biliams festhalten, oh, stellt euch bitte entschieden auf die Seite des Herrn. Und erlaubt es ihm nicht, als die listige Schlange in eure Reihen zu treten und euch alle zu vergiften. Oh, er lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Und Hurerei ist immer ein Bild der Verbindung mit dieser Welt. Die wird in der Bibel immer als Hurerei bezeichnet. Wer die Welt liebt, der ist ein Ehebrecher, sagt der Jakobusbrief. Und dann haben wir die zweite Gruppe hier. Und das war der andere Trick, dass solche sind, die die Lehre der Nikolaiten festhalten gleicherweise. Es waren nicht solche, die die Werke der Nikolaiten festhielten, wie wir es im Sendschreiben an Ephesus haben. Dieses hast du, dass du die Werke Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Damals waren schon einige da, die diese Dinge praktizierten, aber hier haben wir es sogar so, dass die Lehre der Nikolaiten von einigen festgehalten und gelehrt wurde. Und seht ihr den Unterschied? Es kann sein, dass Einzelne da sind, die Dinge praktizieren, die nicht sein dürfen. Dass man einen Unterschied macht, dass man die Gläubigen in zwei Teile teilt, an die Laien und in die Geistlichen, wie es heute ganz extrem in der katholischen Kirche ist, die Priester und die andere Gruppe. Aber hier waren solche, die sogar die Lehre der Nikolaiten festhielten und nun sogar etwas dogmatisiert haben und eingeführt haben in die Christenheit. Und deswegen muss er hier zur Buße rufen. Tut nun Buße, und wenn nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Und da steht praktisch dieser Engel des Herrn, der Jesus selbst, mit dem Schwert von Pergamos und sagt, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr euch nicht trennt von diesen Menschen, wenn ihr nicht sorgt, dass diese Lehre des Biliam und diese Praktiken aus eurer Mitte rauskommt, dann werde ich Krieg mit euch führen müssen, mit dem Schwert meines Mundes. Dann werde ich nicht vor euch stehen als der, der euch kennt, der euch tröstet und der euch hilft, sondern der gegen euch kämpfen muss mit der Bibel, mit Gottes Wort. Und dann gibt er eine wunderbare Verheißung an die Überwinder. Und ich denke, das ist auch wunderbar für uns. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Vorher sagt er wieder, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Und vielleicht prüfst du dich jetzt einmal, ob du heute Abend gehört hast, was Gott dir persönlich sagen wollte. Ist da ein Punkt in deinem Leben, wo Gott dich ganz persönlich angesprochen hat? Hast du dein Ohr geöffnet? Und wenn es auch dann schwer ist, zu überwinden, aber dann denke daran, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und das ist sehr, sehr schön. Ich werde ihm von dem verborgenen Manna geben. Was war das? Wir wissen, in der Bundeslade, da waren einige Dinge drin. Was war das noch? Die Gesetzestafeln? Stab Aarons und der Krug mit Manna. Und das Manna war ja das Brot in dieser Wüste, ein Bild von dem Herrn Jesus, der sagt, ich bin das Brot des Lebens auf diese Welt gekommen. Und zum Andenken an dieses Brot in der Wüste mussten die Kinder Israel einen Krug mit Manna füllen, in die Bundeslade tun und das war zum ewigen Andenken an diese Zeit dort in der Wüste. Und der Jesus, er nennt sich selbst das Manna, das Brot des Lebens. Und der Jesus sagt, hier dem, der überwindet, der also sich dagegen stellt, der ein Antipas wird in dieser Welt, der verzichtet um meines Namens willen, der Spott und Hohn auf sich nimmt, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich denke, das ist ein Hinweis auf das Leben des Herrn, wie es in den Evangelien offenbart ist. Da ist er auch das Brot des Lebens, das verborgene Manna. Viele sehen es nicht, viele sehen keine Herrlichkeit in dem Leben des Herrn Jesu. Und wenn sie Evangelien lesen, dann werden sie müde und haben gar keine Freude an diesem Mann, der uns dort beschrieben wird. Aber dem Überwinder, dem Antipas, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Das wird ihm Freude sein, das wird ihm Genuss sein, dieses verborgene Manna. Und ich möchte dich einmal fragen, kennst du das, verborgene Manna? Wenn du die Lebensgeschichte des Herrn Jesus liest, wie er gelebt hat hier auf der Erde, ist dir das eine Freude? Ist dir das eine Nahrung? Oder Jesus verheißt es denen, die überwinden. die werden ihre ganze Freude und ihren ganzen Hunger stillen werden an diesem verborgenen Manna, das nicht offensichtlich ist für alle, aber für die, die treu zum Herrn halten und an seinen Namen festhalten, wird es Speise sein, die sie stark macht, dem Herrn Jesus in dieser Welt zu folgen. Und dann das Zweite, und das ist auch schön, ich werde ihm einen weißen Stein geben. Das wussten die Leute in Pergamus alle. Der weiße Stein, der hatte seine Bedeutung im Gericht. Wenn da einer verurteilt wurde oder zur Verurteilung dort stand, er wurde verhört und so weiter, dann hatten die Geschworenen immer zwei Steine in der Tasche, einen schwarzen und einen weißen. Und dann zogen die sich zurück, und dann wurde in eine Urne, wurden dann Steine geschmissen. Jeder Geschworene musste entweder einen schwarzen oder einen weißen Stein schmeißen. Wenn sie für Freispruch waren, weißer Stein, wenn sie für Verurteilung waren, schwarzer Stein. Und hier sagt der Jesus, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welcher niemand kennt, als wer ihn empfängt. Und er sagt mit anderen Worten, seht mal, ihr Lieben in Pergamus, wenn ihr überwindet, wenn ihr treu seid, ihr werdet eure Freude an mir, an meinem Leben haben. Es wird euch Genuss sein und es wird euch Kraft geben, so zu leben wie ich in dieser Welt. Aber ihr werdet auch meine Anerkennung haben. Ich werde praktisch einen weißen Stein in diese Urne schmeißen und denkt dran, wenn die Welt euch hasst, wenn sie euch verurteilt, wenn sie euch belächelt, wie ihr rumlauft und wie ihr lebt, wie ihr verzichtet auf viele Dinge. Aber denkt dran, ihr habt meine Anerkennung. Und meine Anerkennung, wie sollte die euch doch wertvoller sein als aller Lob und aller Ehrenbezeugungen dieser Welt. Und auf diesen weißen Stein einen Namen, welchen niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Das will sagen, ein ganz persönlicher Segen, der für dich persönlich bereit ist, den möchte der Herr dir geben, wenn du einer bist, der überwindet in dieser Welt. Kirchengeschichtlich haben wir hier eine ganz ernste, folgenschwere Periode. Hier haben wir die Zeit, wo die Christenverfolgung aufhörte, etwa um das Jahr 320. Vorher waren furchtbare Verfolgungen, ihr kennt alle die Geschichten, gerade Diokletian, wie er mit entsetzlichen Mitteln versucht, die Christen auszurotten. Und die Christen waren treu, sie ließen sich zerreißen, sie ließen sich verbrennen, sie wurden wie Fackeln angezündet und verbrannt, sie wurden den Tieren vorgeworfen, aber sie hielten fest an seinen Namen. Wirklich eine wunderbare Zeit. Und dann kam ein anderer Kaiser, der ist Konstantin. Und er merkte wohl, dass seine Vorgänger nicht zum Ziel gekommen waren mit ihrer Taktik. Und dieser Mann, so erzählt er selbst, er hatte in einem Krieg, als er kurz bevor er Kaiser wurde und gegen seine Mitbewerber kämpfte, eine Vision. Und durch Visionen ist selten in der Christenheit etwas Gutes angerichtet worden. Und dieser Mann hatte eine Vision und er sah irgendwie den Christus und das Kreuz und eine Stimme, die rief, in diesem Zeichen wirst du siegen. Und das hat sich der Konstantin zu Herzen genommen. Und er war der erste Kaiser, der aufhörte mit der Christenverfolgung. Von nun an hatten die Waffen und die Fahnen von den Römern immer das Zeichen XP, das ist das griechische Abkürzung für Christus. Die Christen, die waren nicht mehr der Verfolgten, sondern die kamen in Ehrenstellung in den Staat. Die Katakomben, die Keller, die Untergründe hörten auf, es wurden wunderbare Kathedralen gebaut. Nichts mehr von Hass der Welt zu spüren, sondern aus dieser kleinen, verachteten Schar von Christen wurde auf einmal über Nacht, kann man fast sagen, eine angesehene, erhabene Schar von Leuten, die auf einmal reich wurden, die dann vergessen hatten, wo sie wohnten, da wo der Thron des Satans ist. Und da ist der Teufel, der vorher als brüllender Löwe nicht zum Ziel kam, mit dieser Taktik zu seinem Ziel gekommen. Auf einmal wurde eine große Kirche geboren, mit allen möglichen Irrtümern. Und für die, die in der Bibel forschen, ein sehr wichtiger Vergleich in den 7 Gleichnissen in Matthäus 13. Da haben wir auch die Geschichte von den Senfkorn, was ganz klein war, winzig klein, verächtlich. Und auf einmal wurde aus diesem kleinen Senfkorn eine große Staude, ein übernatürlich großer Baum. Und dann lesen wir, dass in diesem Baum sich die Vögel nisteten und dort ihren Mist machten. Und die Bibel selbst erklärt, das sind die dämonischen Lehren und Geister, die in diesem unnatürlich großen Gebäude plötzlich eine Behausung fanden. Und so war es damals in der Christenheit. Auf einmal wurden sie groß und alle möglichen Irrlehren und Sonderlehren konnten sich dort halten. Und der Teufel hatte sein Ziel erreicht, dass er diese Schar von Christen auf diesem Weg von ihrem Herrn trennen konnte. Und ich denke, das ist genau eure Situation. Ihr habt Smyrna hinter euch, Verfolgung, Not und Leid, vielleicht wunderbare Erinnerungen an diese Zeit dort in Russland. Und jetzt in den Westen gekommen, versucht es der Teufel mit dieser Methode, die Lehre Biliams, die Lehre der Nikolaiten. Der Wohlstand, die Häuser, die Autos, das Geld, die freie Zeit. Und aus dieser verachteten, verfolgten Schar von Christen wird vielleicht eine Schar von Christen, die hier zu Hause wird, die sich hier wohlfühlt, die sich anpasst und die seinen Namen verleugnet. Und möge der schenken, dass du und ich nicht dazugehören. Ich werde nie vergessen, ich glaube, ich habe das im vorigen Jahr erzählt, wie ich meine erste Begegnung mit den Geschwistern aus Russland hatte, das war in Unamassen. Ich kannte die bis dahin nur vom Hörensagen. Dann trafen wir uns da in einem ganz kleinen Raum. Dort waren keine Bänke und Stühle wie hier, sondern man hatte zwei Stühle genommen und ein großes, rohes Brett drüber gelegt. Mit der Zeit trudelten dann die Geschwister ein. Alles alte, vom Leib gekennzeichnete Geschwister. Und dann haben sie gesungen. Und die Tränen liefen ihnen über die Backen. Und ich stand dann da und sollte ein Wort sagen. Ich konnte kaum etwas sagen. Oh, ich war so gepackt und so ergriffen von dieser Schar von Christen, denen man merkte, die lieben ihren Herrn. Und die haben Erfahrungen mit ihren Herrn gemacht. Und die wollen ihm treu sein. Oh, ich hätte lieber gehabt, die hätten zu mir etwas gesagt. Ich kam mir so erbärmlich vor in dieser Schar von Geschwistern, die den Herrn liebten. Und wenn man dann heute in die Familien kommt, den einen oder anderen kennenlernt, dann hat man irgendwie so ein, ja, man könnte fast weinen. Da fragt man sich, wo seid ihr geblieben? Und wohin hat euch der Teufel führen können, dass ihr da, wo der Thron des Satans ist, euch zu Hause fühlt und wohnt und euch vielleicht wohlfühlt. Ich möchte euch nochmal erinnern an ihn, den Herrn, der euer verborgenes Manna sein möchte. Oh, die Welt hat euch nicht glücklich gemacht. Sie hat euch nicht zufrieden gemacht. Eure Freude am Herrn ist nicht größer geworden, sondern sie hat abgenommen. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Aber der Herr, er redet zu euch und er redet auch zu mir und sagt, wer überwindet? Mit anderen Worten, gib dich nicht zufrieden damit. Stimm dich dagegen. Es gibt eine Möglichkeit zu überwinden. Und denk daran. Denk an diesen weißen Stein. Denk an meine Zustimmung. Und denk auch an das verborgene Manna. Ich möchte dir alles sein. Und deswegen werde doch ein Antipas. Einer, der gegen alles ist, weil er meinen Namen festhält und mich bekennt in dieser Welt.